Was macht man eigentlich bei so einem Gebetsspaziergang? Es fängt ja schon damit an, dass man, während man da betend spazieren geht, tunlichst nicht die Augen schließt beim Beten, oder? Damit man sieht, wohin man geht und läuft. Ist dasselbe wie beim Autofahren. Wenn man beim Autofahren betet, soll man auch tunlichst die Augen aufhaben. Ja, doch. Denn man muss da gucken, wo man geht oder eben fährt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen ungewohnt. Der Sinn der Sache bei diesem Gebetsspaziergang ist aber, dass man tatsächlich mit offenen Augen umhergeht und so richtig im Gebet wahrnimmt, was da eigentlich um einen herum los ist. Selbst am Sonntagmorgen kann man das beobachten, wo nicht gar zu viele Menschen auf der Straße unterwegs sind. Und wenn man dann so betend durch die Straßen läuft, fallen einem die Gebetsanliegen ins Auge, buchstäblich. Anliegen zum Dank, auch zur Fürbitte. Darum geht's. Was ich sehe, bringt mich ins Gebet. Das ist der Punkt. Es kann also sein, dass während man da so betend durch Alt-Reinickendorf läuft, eine ziemlich lange Liste an Gebetsanliegen zusammenkommt. Das ist auch ein bisschen Sinn der Sache. Mich erinnert das so ein bisschen daran, wie das war, als ich früher als Kind Wunschzettel für Weihnachten habe schreiben sollen. Habt ihr das auch gemacht? Meine Eltern wollten das von uns Kindern haben. Schreibt doch mal auf, was ihr euch wünscht. Das haben wir dann auch gemacht als Kinder. Wir haben die dann schön illustriert mit Bildchen und dies und jenes. Und ich kann euch sagen, meine Wunschzettel waren immer ziemlich lang. Ziemlich lang. Und das war als Kind auch echt mit einer gewissen Spannung verbunden, wenn ich da so meinen Wunschzettel bei meinen Eltern einreiche, mal sehen, welche von den Wünschen ich erfüllt bekomme. Sehr spannend. Da waren immer so ein paar relativ kleine und harmlose Wünsche dabei, aber hey, es gab auch immer diese Sachen, die ganz oben auf der Liste standen und manchmal waren das richtig große Wünsche. Und wisst ihr was? So ein Wunschzettel hat auch einen eigenartigen Effekt, wenn man den so schreibt. Das ist nämlich durchaus sehr offenbarend. Wie jetzt? So viele Wünsche habe ich? Ich weiß noch, in einem Jahr habe ich meine ganze DIN A4-Seite vollgeschrieben, ein paar 20 Zeilen, das war ganz schön viel. Und dann so diese Überlegung, ist das eigentlich alles wichtig, was ich da drauf geschrieben habe? Sind das so Nice-to-have-Sachen oder gibt es da auch ein paar Must-have-Sachen dabei? Auf Deutsch gesagt, gibt es auch einen Nummer-1-Wunsch, den ich unbedingt erfüllt sehen will? Wäre ich vielleicht sogar bereit, ein paar von den anderen zu vergessen, damit dieser eine Wunsch echt zur Erfüllung kommt? Kennt ihr das auch? Mir kommt es manchmal so vor, wenn man über das Thema Gebet unter Christen redet, dass viele Christen auch so den Eindruck haben, mit dem Beten ist das so ein bisschen wie mit dem Wunschzettel zu Weihnachten. Die Liste ist lang, man bekommt sowieso nicht alle Sachen, die auf dem Wunschzettel draufstehen und man weiß auch nicht, auch im Gebet nicht, ob man diesen einen großen Superwunsch, auf den es wirklich ankommt, ob man den auch wirklich erfüllt bekommt. Und dann noch diese andere Sache. Womöglich bekommt man aber ganz andere Sachen geschenkt, die gar nicht auf der Liste drauf standen. Darüber ist man dann entweder enttäuscht, ihr wisst schon als Klassiker bei den Kindern, was soll ich mit den Wollsocken, das sind doch bloß Socken. Oder man ist total erfreut, wenn man denkt, boah, an das Spiel habe ich gar nicht gedacht, das ist richtig klasse, toll. Oder haltet ihr es bei den Gebetsanliegen, die ihr so vor Gott bringt, eher so mit Forrest Gump aus dem Film? Da gibt es einen schönen Satz. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Man weiß nie, was drin ist. Surprise, surprise. Ist das die Art, wie ihr ans Gebet rangeht? Mal gucken, Schachtel Pralinen. Vielleicht mag ich es, vielleicht mag ich es nicht. Ich kann euch sagen, das Gebet ist sehr viel mehr als nur eine Schachtel Pralinen zu öffnen. Ich will euch heute mal am Beispiel von Bartimäus zeigen, wie dieser Mann Bartimäus Jesus gegenüber seinen einen großen Wunsch formuliert hat. Ich bin sehr dankbar dafür, wie Wilma das gerade eben gelesen hat. Du hast das super gemacht, denn du hast an der entsternen Stelle große Betonung reingelegt. Danke dafür. Was passiert denn da in dieser Begebenheit? Alles fängt damit an, das ist Nummer 1 Punkt, der Blinde hört davon, dass Jesus kommt. Er kriegt es irgendwie mit, kommt an sein Ohr, okay, Jesus kommt. Und man muss sich das mal vorstellen. Für diesen blinden Bartimäus gibt es nach menschlicher Wahrscheinlichkeit keinerlei Hoffnung, dass er sein Augenlicht wieder gewinnen könnte. Wie auch? Das hat es da noch nie gegeben. Wie kann man überhaupt nur an sowas denken? Das gibt es doch gar nicht. Eigentlich müsste sich Bartimäus mit seinem unabänderlichen Schicksal doch längst abfinden, oder? Hey, nun bleib doch mal vernünftig. Das ist jetzt einfach so. Finde dich damit ab, Punkt. Aber genau das macht Bartimäus nicht. Er findet sich nicht damit ab. Er hört nicht nur von Jesus, sondern er setzt auch seine Hoffnung auf Jesus. Also wenn überhaupt irgendjemand mir helfen kann, dann dieser Jesus aus Nazareth. Und diese Hoffnung nennt man dann auch Glauben. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder wie es in 1. Mose 15, Vers 6 heißt, Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Darum geht's. Natürlich, ich weiß, Abraham ist bei uns immer das Paradebeispiel, wenn es darum geht, dass wir uns einen Glaubenshelden vorstellen. Das sind so diese Erzväter aus dem Alten Testament. Ja, das waren noch die richtigen. Also, Abraham, großes Vorbild im Glauben und natürlich auch im Gebet. Aber langsam, so einfach war das auch nicht. In diesem Zusammenhang hier kommt der Glauben Abrahams überhaupt nicht so vorbildlich daher und schon gar nicht so doll heldenhaft. Denn der Zusammenhang, wo das steht, dass Gott dem Abraham verheißen hatte, dass er zu einem großen Volk werden sollte. Aber ein großes Volk fängt ja bekanntlich damit an, dass man wenigstens mal einen einzigen Nachkommen hat. Und genau da hat es schon bei Abraham gehapert. Jahr um Jahr vergeht, Jahrzehnt um Jahrzehnt vergeht. Abraham und Sarah bekommen einfach nicht nur keine Kinder, nein, sie bekommen nicht mal ein einziges Kind. Und man kann sich auch nicht wohlmeinend darüber hinwegtäuschen und sagen, naja, vielleicht ist Sarah ja ein kleines bisschen schwanger. Nee, da gibt es kein Vertun, entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Und in dieser frustrierenden Situation fängt Abraham tatsächlich an mit Gott, ich sage mal, er fängt an mit Gott Tacheles zu reden. Und er fängt tatsächlich an mit Gott rumzudiskutieren. Er ist so frei und so frech, Gott nochmal deutlich an seine Verheißung zu erinnern. Sinngemäß sagt Abraham, Herr, was soll die schönste Verheißung, die du mir schon vor vielen Jahren gegeben hast, wenn sie nicht Wirklichkeit wird? Du hast ja gesagt, ich soll zum großen Volk werden, aber hey, kein Nachkomme, jahrelang nix. Also bitte, was ist von deinem Wort zu halten? Ganz schön mutig, oder? Im Originaltext hört sich das so an. 1. Mose 15. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und jetzt kommt der Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Schau an. Was passiert da? Obwohl sich also an seiner Situation erst einmal rein gar nichts geändert hat, er ist immer noch kinderlos, schöpft Abraham an der Stelle neue Hoffnung und neuen Glauben, weil er nochmal diese Zusage von Gott bekommt, ich werde dir ein Erben geben. Wisst ihr, und genauso ist das bei dem blinden Bartimäus da in der Begegnung mit Jesus auch. Er setzt seine Hoffnung auf Jesus. Und dann kommt das Zweite. Was folgt darauf? Bartimäus geht zu Jesus hin. Für Bartimäus reichte diese Hoffnung erstmal alleine noch gar nicht. Das war ihm, glaube ich, viel zu abstrakt. Er muss seine Hoffnung und seinen Glauben an die Adresse seiner Hoffnung bringen. Er muss zu Jesus hin. Wenn Jesus mir helfen kann, dann muss ich zu Jesus hin. Um jeden Preis. Ganz egal, was die Leute sagen, ganz egal, ob das peinlich ist, ganz egal, ob die Leute ihn blöd anquatschen oder ob die Leute ihn ausbremsen, ist alles völlig, völlig, völlig egal. Ich muss dahin. Ich muss dahin. Dieses eine Ziel hat er und da geht er konsequent drauf zu. Also kämpft sich der blinde Bartimäus durch diese dichte, wogende Menschenmenge, die da rund um Jesus unterwegs ist. Muss man erstmal hinkriegen. Der sieht ja nicht, wo er hingehen muss. Er kämpft sich da durch. Und Bartimäus kämpft um die Aufmerksamkeit von Jesus. Er setzt seine Hoffnung auf Jesus, er drängelt sich geradezu frech in die Gegenwart von Jesus. Vers 48. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Aber er schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarm mit mir. Okay? Er lässt sich nicht ausbremsen. Er sagt, ich will dahin. Egal, was die Leute sagen. Man könnte jetzt auch sagen, Bartimäus ist ein ziemlich penetranter Beter, oder? Er ist ein ziemlich unverschämter Beter. Er lässt einfach nicht locker. Und er drängt sich wirklich in die Gegenwart von Jesus. Er will unbedingt seine Bitte bei Jesus persönlich loswerden. Er will unbedingt sein Anliegen vortragen. Schauen wir nochmal, was der eigentlich für eine Situation hat, dieser Bartimäus. Zunächst mal sieht es ja für ihn überhaupt nicht gut aus. Klar, es fängt damit an, dass er blind ist, das ist alleine schon schlecht. Und es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass sich jemals etwas daran ändern wird. Aber er vertraut auf die Gnade Gottes. Trotzdem hat er Mühe, bis zu Jesus vorzudringen, weil da so viele Leute sind. Er weiß gar nicht so richtig, wo er suchen muss, immerhin ist er blind. Alles geht nach Gehör. Die anderen Leute wollen ihn abwimmeln und bremsen ihn aus. Hau ab, du störst. Er muss jede Menge Widerstände in diesem ganzen Getümmel überwinden. Und irgendwann dann, als er in Rufweite ist, schleudert er seine Bitte einfach so aufs gerade Wohl so richtig los. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das macht er. Frage zwischendurch. Kommt dir das irgendwie bekannt vor aus deinen Gebeten? Könnte ja sein. Vielleicht findest du auch deine Gebetsanliegen oder dieses eine große Gebetsanliegen, das du hast. Tja, was soll ich sagen? Wünschenswert, aber irgendwie aussichtslos. Weil das klappt sowieso nicht. Weil du denkst, naja, so große Wunder, ich weiß nicht, ob das passiert für mich. Schleuderst du auch deine Bitten mehr oder weniger so aufs gerade Wohl zu Jesus hin? Schmeißt ihm deine Anliegen vor die Füße? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Machst du das so? Und du hast gar nicht den Eindruck, dass deine Gebete überhaupt bis zu Jesus vordringen? Hört er dich? Oder schweigt Jesus schon so wahnsinnig lange, dass du dir von Gott und der Welt verlassen vorkommst? Kann ja sein. Also ich kenne solche Zeiten, wo das sich genau so anfühlt und das fühlt sich nicht gut an. Gar nicht gut. Ihr Lieben, ich will euch ermutigen, ebenfalls solche penetranten Beter zu sein, ganz im Ernst. Weil, hey, das hat Verheißung. Es hat Verheißung. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch wirklich, ich greife mal dieses Bild auf, dass ihr euch bis in die Gegenwart Jesu durcharbeitet und durchkämpft. Das hat Abraham damals übrigens genauso gemacht. Und dann wird es interessant. Dritter Punkt. Jesus hört Bartimäus. Jetzt wird es spannend. In dem Moment geschieht nämlich das zuvor eigentlich Unfassbare. Bartimäus merkt, stellt euch das mal vor, da ist so eine riesige Menschenmenge, die sind ja auch alle nicht mucksmäuschenstill, da ist ja eine ganze Zeit ist da ja Lärmpegel und auf einmal merkt Bartimäus, der Jesus hört mich, der hört mir zu. Und er merkt, Jesus bleibt auf einmal stehen. Die ganze Menschenmenge bleibt stehen. Und auf einmal fangen die an zu kommunizieren. Bisher hatte Bartimäus seine Bitte relativ allgemein formuliert. Erbarme dich meiner. Aber jetzt wird was anders. Vers 49, Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Jetzt wird es interessant. Bisher, wie gesagt, hatte Bartimäus seine Bitten relativ allgemein formuliert, erbarme dich meiner. Was stellt man sich darunter vor? Ich finde das einigermaßen unklar. Was heißt hier bitte erbarmen? Das Erbarmen und die Gnade Gottes kann ja so enorm viele Auswirkungen und Varianten haben. Ja, was denn nun? Das ist so ähnlich, als wenn ich auf meinem Wunschzettel zu Weihnachten als Kind draufgeschrieben hätte, schenk mir was Schönes. Schenk mir doch was Schönes. Ja, was denn? Was willst du? Schokolade? Eine Eisenbahn? Ein Pullover? Ins Schwimmbad gehen? Auf die Kirmes? Ja, was denn? Was willst du? Und deshalb fragt Jesus hier nochmal nach. Nummer 4. In Vers 51 steht, und Jesus sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Aha. was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist was anderes als nur hab Erbarmen mit mir, okay? Und mit dieser Frage von Jesus wird der Blinde nochmal herausgefordert, das wirklich auf den Punkt zu bringen. Was willst du um alles in der Welt? Will er vielleicht eine besonders fette Spende, mit der er ein halbes Jahr auskommt? Wäre denkbar. Will er jemanden, der ihn tröstet? Will er sozusagen einen persönlichen Betreuer, der ihn immer zu den besten Plätzen bringt, wo man gute Einnahmen erzielt? Oder will er gesund und sehend werden? Was willst du eigentlich? Will er dann, wenn er gesund und sehend geworden ist, will er dann auch als Gesunder und als Sehender leben? Denn das heißt ja dann, dass er dann nicht mehr bettelt, sondern dass er einen Beruf erlernt und dass er zum Arbeiten geht. Ist er wirklich entschlossen, seine Krankheit loszulassen und auf das Mitleid und die Aufmerksamkeit der Leute zu verzichten, die er ja als Blinder irgendwie auch bekommt? Ist er entschlossen, sich Schwielen an den Händen zu erarbeiten durch den Beruf, den er ausübt, mit dem er dann sein Brot sich erarbeitet? Alles das steckt in der Frage drin, die Jesus ihm da stellt. Und wisst ihr, die Antwort kommt so glatt raus, so eindeutig: Rabuni, dass ich sehend werde. Ja! Darum geht's. Und genauso fordert Jesus uns auch heraus. Was willst du eigentlich? Ihr Lieben, wir dürfen da zielstrebig bitten und beten und wir dürfen da gerne auch ein bisschen penetrant sein, wenn es sein muss. Und ich finde, je klarer man betet, desto besser. Und dann kommt die Antwort. Letzter Punkt, Gebetserhörung. Man könnte denken, Gebetserhörung ist so das Happy End am Ende. Aber langsam, hier wird ganz schnörkellos einfach berichtet, was dann passiert. Sehr knapp in den Worten. Vers 52, Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Das war's. Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin. Punkt. Beim Lesen, wenn man das so liest, ich finde, man ist über diese Gradlinigkeit der Gebetserhörung irgendwie auch ein bisschen erstaunt und erschrocken, oder? Geht das so glatt irgendwie? Echt jetzt? Nochmal langsam. Das hört sich hier glatt und einfach an, war es aber vielleicht nicht unbedingt. Was habe ich euch die letzten 10 Minuten erzählt? Hier sind eine Menge Kämpfe durchgestanden worden. Widerstände wurden überwunden. Und natürlich hat sich der blinde Bartimäus echt auf den mühsamen Weg hin zu Jesus gemacht. Hat er gemacht. Und dazu gehörten viel Ausdauer und auch Zielstrebigkeit. Da will ich hin zu Jesus. Und zugegebenerweise auch ein bisschen Kampfgeist und Mut. Auch das gehörte dazu. Wie war das noch? Immer wieder einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist, oder? Den Satz kennt ihr doch auch. Wie wahr das doch ist. Und zum Schluss steht es dann fest. Dein Glaube hat dir geholfen. Und so geht es dann weiter. Ich würde gerne mal sehen, was mit Bartimäus dann weiter geschehen ist, wie es bei ihm weitergelaufen ist. Aber auf jeden Fall war das für ihn lebensverändernd. Und er hat gemerkt, ja, bei Jesus bin ich mit meinem Anliegen aufgehoben. Das ist bis heute so. Und ich möchte euch ermutigen, mutige Beter zu sein. Und das, was ihr vom Herrn erbetet, wirklich auf den Punkt zu bringen. Amen.